normalerweise, und das Gefühl habe ich auch jetzt, wird im Kryptowinter immer gebaut. Wir führen weniger Diskussionen über neue All-Time-Highs und den Preis. Und ich finde das eigentlich aus den Gesichtspunkten immer sehr konstruktiv, ehrlich gesagt. Blockchain ergibt nämlich eigentlich nur dann Sinn oder in den meisten Fällen nur dann Sinn, wenn sie konsequent eingesetzt wird. Also wir haben heute schon einen Payment-Mix, aber ich glaube, der wird noch vielfältiger werden in Zukunft. Und ich unterscheide einmal zwei Dinge. Das eine ist das Payment Asset, das heißt, womit zahle ich? Ist das der Euro, der US-Dollar, der Bitcoin oder Ether? Das ist das Payment Asset. Und das zweite ist die Payment Rail, also über welchen Kanal geht es?
Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment-Branche interviewt. Um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen.
Heute zu Gast ist Alex Bechtel, Head of Digital Strategy bei DWS und Podcast Host bei Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Alex, herzlich willkommen und dürfen wir dich bitten, dich unseren Hörern kurz vorzustellen.
Ja klar, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, Alexander Bechtel, komme ursprünglich aus Deutschland, wohne aber jetzt schon seit 10 Jahren ungefähr in der Schweiz. Ist also ein relativ internationaler Dach-Podcast heute, ein österreichischer Podcast mit einem Deutschen, der in der Schweiz wohnt. Ich glaube, mehr geht nicht. Hab an der Uni in St. Gallen promoviert. Er war auch eine Zeit lang in Stanford während meiner Promotion, habe so klassische Geldpolitik, Geldtheorie gemacht, unkonventionelle Geldpolitik. War dann deswegen auch oder in dem Zusammenhang bei der EZB als externer Berater mal 1,5 Jahre lang. Da bin ich zur Deutschen Bank gegangen und habe dort dann ja eine Sache, die ganz viele Jahre mein Hobby war, zu meinem Beruf gemacht, nämlich alles rund um das Thema digitale Assets, digitale Währungen, Krypto, Blockchain und so weiter. Habe dann dort bei der Deutschen Bank gut 2 Jahre lang natürlich gemeinsam mit anderen ein Digital Asset Team aufgebaut, würde ich mal sagen. Und bin jetzt seit ungefähr 6 Monaten bei der DWS. Das ist der Asset Manager der Deutschen Bank und bin damals gemeinsam mit dem Stefan Hobst, der ja CEO bei der DWS ist, gewechselt zur DWS, aber habe da eine sehr ähnliche Rolle wie auch bei der Deutschen Bank. Also kümmere mich jetzt eben aus Asset Management Richtung immer noch um die Themen Krypto, Digital Assets und so weiter. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch ganz kurz eine Anmerkung. Alles, was ich heute sage, ist meine private Meinung. Also ich spreche jetzt weder für die Deutsche Bank noch für die DWS.
Ja, erstmals vielen Dank, Alexander, für das Intro. Natürlich jetzt sehr, sehr spannend auch deine Meinung, beziehungsweise wie nimmst du den Kryptowinter wahr, beziehungsweise welche Auswirkungen hat der auf die Innovation oder Innovationskraft im Krypto- und Digital-Asset-Bereich?
Normalerweise, und das Gefühl habe ich auch jetzt, wird im Kryptowinter immer gebaut. Wir führen weniger Diskussionen über neue All-Time-Highs und den Preis. Und ich finde das eigentlich aus den Gesichtspunkten immer sehr konstruktiv, ehrlich gesagt. Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade wieder unglaublich viel passiert. Ja, also sowohl auf der, sagen wir mal, Infrastrukturebene, und damit meine ich jetzt die Blockchain selbst. Ja, wir hatten jetzt vor kurzem bei Bitcoin diese Ordinals, also die Bitcoin-NFTs, nenne ich es jetzt mal vereinfacht. Wir hatten vor kurzem, vor ein paar Monaten, letztes Jahr den Ethereum Merge, was ja eine riesengroße Sache war. Wir haben jetzt bald das Shanghai-Update bei Ethereum, dass man sich seine Staking Ether ausbezahlen lassen kann. Wir haben jetzt bald Account Abstraction bei Ethereum. Wir haben Fortschritte bei Zero Knowledge Proofs, Layer 2s im DeFi-Ökosystem. Man kommt da ja gar nicht mehr mit, wenn man das nicht irgendwie 24/7 beobachtet. Also mein Gefühl ist, dass der Kryptowinter mal wieder sehr, sehr konstruktiv ist für diejenigen, die sich jetzt gerade aufs Bauen fokussieren.
Jetzt hast du eh schon ein paar Stichwörter genannt, aber welche Use Cases per se können mit Kryptowährungen oder eben auch mit der Blockchain besser abgedeckt werden als mit unserem aktuellen Geldsystem? Hast du da ein paar interessante Use Case Szenarien für unsere Hörer?
Also ich denke, es ist immer gefährlich, an die Sache so ranzugehen, sich einzelne Use Cases oder Anwendungsfälle rauszupicken und dann zu sagen, was ist denn, wenn wir das jetzt auf eine Blockchain heben würden, diesen einen Use Case, ich nenne zum Beispiel eine grenzüberschreitende Zahlung, was wird denn da wirklich besser und bringt Blockchain überhaupt was? Das ist natürlich eine total faire Frage, aber auch ein bisschen gefährlich, und ich erkläre kurz, warum ich das für gefährlich halte. Blockchain ergibt nämlich eigentlich nur dann Sinn oder in den meisten Fällen nur dann Sinn, wenn sie konsequent eingesetzt wird. Und das ist heutzutage oft regulatorisch noch gar nicht möglich. Ja, das fühlt sich dann oft so ein bisschen an, ich mache mal eine Analogie zum Internet, ja, als wenn ich jetzt eine E-Mail verschicken würde, dass ich die vorher auf Papier schreibe, dann einscanne, dann verschicke und derjenige, der sie bekommt, muss sie sich ausdrucken, um sie lesen zu können. Weil eben immer nur Teile der Wertschöpfungskette oft aktuell nur auf einer Blockchain umsetzbar sind. Und deswegen ist es ganz oft so, wenn man sich heute Use Cases ansieht, dass man denkt, naja, eigentlich hat da die Blockchain überhaupt keinen Mehrwert. Ja, und ich glaube, so Cross-Border-Payments ist ein ganz, ganz gutes Beispiel. Ich kann natürlich heute mit Bitcoin grenzüberschreitend instant sehr günstig Zahlungen tätigen. Und das finde ich persönlich einen sehr passenden und einen spannenden Use Case im Remittance-Bereich zum Beispiel. Wenn ich jetzt aber das auf eine kommerzielle Ebene heben möchte und sagen wir mal innerhalb von Corporate Payments zum Beispiel, dann habe ich ja plötzlich ganz andere regulatorische Anforderungen. Ja, dann habe ich plötzlich ein Transaction Monitoring, dann habe ich plötzlich Filtering-Prozesse. Und die sind ja jetzt nicht auf einer Blockchain. Und wenn wir uns das heute, und da kennt ihr euch besser aus als ich, wenn man sich das heutige Zahlungssystem ansieht, dann ist es ja nicht so, dass es technische Gründe hat oder in allerwenigsten Fällen sind es technische Gründe, warum jetzt eine grenzüberschreitende Zahlung mal 1, 2, 3 Tage dauern kann, sondern das ist dann ganz oft so, dass halt irgendwo ein Filter anspringt und man dann manuell nochmal Dinge überprüfen muss. Und das sind Sachen, die kann man auch mit einer Blockchain nicht lösen. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man da wirklich, wenn man sich einzelne Use Cases ansieht, wirklich ins Detail geht und sagt, welches Problem will ich denn jetzt hier eigentlich mit einer Blockchain lösen und welches Problem nehme ich eigentlich aus der alten Welt mit und habe das hier immer noch. Ja, und Cross-Border Payments wäre so ein Beispiel. Wenn ich mit Bitcoin Cross-Border Payments im Corporate-Bereich möchte und habe da die Filtering-Prozesse, dann kann auch eine Bitcoin-Zahlung nochmal 3 Tage dauern, wenn halt erst so ein Filtering-Prozess durchlaufen werden muss. Das so schaue ich immer so ein bisschen auf diese Use-Case-Debatte. Die große Vision ist natürlich, dass wenn mal alles auf einer Blockchain ist, dass dann alles super smooth ist. Ja, um euch noch ein anderes Beispiel zu geben, was auch oft gemacht wird, so im Bereich Real Estate, also die Tokenisierung von Immobilien. Das ist heute auch noch so ein bisschen eine Krückenlösung, weil was da gemacht wird, ist nicht, dass die Immobilien selbst tokenisiert werden, sondern die werden in ein Special-Purpose-Vehicle gepackt, diese Immobilien, und dann werden Shares an diesem Special-Purpose-Vehicle tokenisiert. Das heißt, wenn ich diesen Immobilien-Token dann übertrage, gehört mir erstmal nur ein Anteil an diesem SPV. Und so richtig interessant und spannend wird es natürlich nur, wenn ich auch das Grundbuch mit auf die Blockchain bekomme. Ja, dass dann der Tokenübertrag auch tatsächlich ein Eigentumsübertrag ist und automatisch im Grundbuch irgendwie festgehalten wird. Und das sind all, kann man jetzt ganz, ganz viele andere Beispiele machen. Es kommt immer wieder auf diesen Punkt zurück. Wenn man es konsequent durchsetzt, dann hat es wirklich ein super Potenzial. Aber um dahin zu kommen, ist halt noch in ganz vielen Fällen so ein relativ großer, tiefgreifender Shift in der Marktinfrastruktur nötig. Und das ist ein Jahre, vielleicht sogar jahrzehntelanger Prozess. Und spannend wird es jetzt sein, wie kommen wir da hin und was sind vielleicht so diese ersten interessanten Use Cases, wo man einfach mal ausprobieren kann und vielleicht kleine Verbesserungen schon erreichen kann.
Aber das ist ja genau der Punkt. Also bezüglich Digitalisierung haben wir das gleiche Problem. Also entweder man hebt den manuellen Prozess 1:1 ins Digitale, was nicht immer Sinn macht, Oder man denkt den ganzen Prozess neu. Dann haben wir aber das Thema, dass man jetzt gerade bei der Blockchain dann dort sind, das sollte man da braucht man nicht nur die Blockchain-Experten, sondern andere Experten auch, die da mitdenken. Das ist so irgendwie das Henne-Ei-Problem, was wir da dann haben, oder?
Ja, genau, absolut. Und ich glaube ehrlich gesagt sogar, dass es im Payments-Bereich noch ein bisschen simpler ist sogar, weil ich habe wirklich Probleme, Vorteile zu finden, was so Zahlungsabwicklung anbelangt, mit tokenisiertem Geld. Ich verwende ja wirklich sehr viel meiner Zeit, damit darüber nachzudenken, aber ich finde, da gibt es nicht so den absoluten Killer-Use-Case, wo ich sage, wenn wir jetzt Geld tokenisieren, funktioniert das 100 oder 1000 Mal besser, als was wir heute schon können. Wir können instant heute und so weiter und so fort. Aber es kann trotzdem Sinn ergeben, Geld zu tokenisieren, ganz einfach aus dem Grund, weil ich plötzlich hier ein neues Ökosystem habe, da passieren Dinge, die passieren auf einer Blockchain und ich möchte natürlich das Geld dort haben, wo die Zahlungsauslösung auch stattfindet. Ja, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Corporate kommt und sagt, ich will hier interne Businessprozesse, ich mache jetzt einfach mal ein ganz generelles Beispiel, die möchte ich auf eine Blockchain heben und am Ende dieses Businessprozesses, sagen wir mal ein Procurement-Prozess, am Ende dieses Prozesses steht eine Zahlung und die Zahlung wird von der Blockchain weg ausgelöst, weil meine Prozesse einfach über eine Blockchain laufen, dann will ich es ja eigentlich vermeiden, dass ich von der Blockchain weg wieder eine Brücke in die alte Welt bauen muss. Ja, da habe ich wieder diesen Medienbruch, den man ja eigentlich vermeiden möchte. Und deswegen kann es auch ganz unabhängig davon, ob ich jetzt nicht die Zahlung selbst effizienter machen kann, kann es Sinn ergeben, Geld auf eine Blockchain zu heben, einfach nur um das Geld dort zur Verfügung zu stellen, für ganz normale Zahlungen am Ende.
Ja, sehr spannende Diskussion. Wie siehst du den ganzen DeFi im Markt? Da hat sich auch einiges getan in letzter Zeit. Welche Produkte siehst du aktuell, die gerade spannend sind und welche warten da noch auf uns? Weil irgendwie hat man so das Gefühl, es wurde alles das, was illegal war, wurde da mal Richtung DeFi gehoben. Also das ist das Einige, was es an Produkten gibt, aber es gibt ja sehr viele andere Produkte da auch in dem Bereich.
Ja, total. Und DeFi ist wirklich einer dieser Märkte, da komme ich auch schon irgendwie lange nicht mehr hinterher. Das ist so unglaublich schnell und vielseitig, was da passiert. Also erstmal hast du total recht, dass DeFi natürlich jetzt in seinen Ursprüngen sehr unreguliert ist und deswegen auch ein Stück weit wilder Westen. Deswegen ist eine spannende Entwicklung vielleicht dahingehend, dass es jetzt auch so Dinge gibt wie Institutional DeFi. Also DeFi-Ökosysteme, die es erlauben, institutionellen Playern daran teilzunehmen. Da passieren dann zum Beispiel so Dinge wie Whitelisting, also dass nur gewhitelistete Player dann an einem gewissen Geschäftsprozess teilnehmen können zum Beispiel. Also die Versuche gibt es natürlich, die Regulierungsversuche ganz allgemein. Aber was mich persönlich an DeFi am meisten fasziniert, ist eben diese vollkommene Dezentralität, Transparenz und diese Composability. Also, dass ich jetzt hier plötzlich Bausteine habe und die Bausteine sind ja normalerweise Smart Contracts. Und das kann zum Beispiel eine Exchange sein, also eine Börse. Ich kann einen Smart Contract programmieren, der es mir erlaubt, Bitcoin gegen Ethereum zu tauschen zum Beispiel. Und wenn ich jetzt ein neues Produkt bauen möchte im DeFi-Bereich, kann ich mir diesen Baustein einfach nehmen und kann den in mein Produkt integrieren. Und ich bin automatisch mit allen anderen auf derselben Infrastruktur. Das heißt, ich habe dieses Medienbruchproblem gar nicht, ich habe dieses Silo-Problem nicht. Und das ist eine unglaublich spannende Ausgangslage, um völlig neue Produkte zu bauen. Ja, das ist so eine Dimension, die mich ganz grundlegend fasziniert an dem Bereich. Die zweite Sache, die mich ganz grundlegend fasziniert, ist, dass ich als Retail-Kunde plötzlich Dinge tun kann und Rollen spielen kann, die ich in der aktuellen oder in der traditionellen Finanzwelt nicht spielen kann. Zum Beispiel kann ich im DeFi-Bereich Market Maker sein. Das heißt, heute, wenn ich Market Maker sein will, muss ich eine relativ große Firma aufbauen. Ich brauche ganz spezifische Expertise, muss erstmal sehr viel investieren, um dann eben diese Rendite, die da abgeworfen wird, um da zu partizipieren. Im DeFi-Bereich kann ich einfach einen Token, den ich besitze, in einen Liquidity Pool einzahlen an so einer dezentralen Börse und bekomme genau diesen Return, den heute Market Maker im klassischen Ökosystem bekommen. Also auch diese Partizipation ist dann so noch so ein zweiter Aspekt, der mich da sehr fasziniert.
Aber irgendwie hat das ganze DeFi noch eine sehr, sehr shady Image. Siehst du das auch so, oder?
Ja, das kommt, denke ich, ein bisschen drauf an, mit wem du redest. Ja, also in meiner Bubble ist das wahrscheinlich ein bisschen differenzierter, aber ich denke schon, wenn wir jetzt uns so die nochmal großen Medienhäuser ansehen oder wenn du in einer klassischen Bank über das Thema redest, das ist natürlich normalerweise das allererste Thema: Risiken, Compliance, Geldwäsche. Und solche Gesichtspunkte. Und das ist auch sicherlich in Teilen nicht von der Hand zu weisen. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch an dem Punkt angekommen, wo man das vermutlich ein bisschen differenzierter betrachten muss. Also zu sagen, der komplette DeFi-Bereich, da geht es nur um Geldwäsche, das springt wahrscheinlich auch ein bisschen zu kurz. Ja,
ja, vor allem hemmt auch das genau den Fortschritt dann in dem Thema, ne?
Genau.
Wunderbar. Und andere Frage bezüglich B2B-Payment oder Business. Welche Anwendungen siehst du da für Krypto? Siehst du da speziell was B2B für B2B besser wäre, wenn man da Richtung Krypto wechseln würde?
Also für Kryptowährungen, jetzt wirklich Kryptowährungen im Sinne von Bitcoin und so weiter, sehe ich jetzt im B2B-Bereich ehrlich gesagt wenig Anwendungen. Es gibt tatsächlich sogar institutionelle Lösungen für grenzüberschreitende Zahlungen, die über das Bitcoin-Netzwerk laufen zum Beispiel. Aber ich würde eher sagen, dass im institutionellen Bereich, im B2B-Bereich, geht es vermutlich eher dann um die Anwendung der Blockchain-Technologie und von tokenisierten Assets und tokenisierten Geld. Und das würde ich immer ein bisschen unterscheiden von Kryptowährungen, weil Kryptowährung ist dieses komplett neue Asset, das wirklich nur auf einer Blockchain existiert. Und tokenisiertes Geld und tokenisierte Assets sind im Endeffekt Dinge, die wir heute kennen, die heute existieren. Und die heben wir jetzt einfach auf diese neue Infrastruktur, um eben neue, andere Dinge damit tun zu können. Und ich sehe eher in dem Bereich, ehrlich gesagt, Anwendungen im B2B-Bereich.
Und in welche Richtung könnten die gehen dann beim Tokenisieren?
Also zum Beispiel, also was natürlich immer geht, ist irgendwie, wenn ich sage, ich tokenisiere Assets, weil ich die zum Beispiel an Kunden, also es ist total, ich meine, B2B ist jetzt ein Riesenbegriff, da müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen einschränken, was wir damit meinen, ob es jetzt eine Bank ist, ein Zahlungsdienstleister, ein Asset Manager. Aber ich denke so, generell würde ich sagen, wir haben auf der einen Seite die Tokenisierung von Assets, auf der anderen Seite die Tokenisierung von Geld. Und wenn wir es mal beim Geld bleiben als Payments-Podcast, dann kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass man mit tokenisiertem Geld vielleicht mehr Flexibilität in Zahlungen bekommt. Also ich kann die Zahlung programmierbar machen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich mache eben die Zahlung in so einem Blockchain-Ökosystem plötzlich ausführbar, verfügbar. Da gibt es jetzt, also es gibt zum Beispiel Pay-per-Use ist ein Beispiel, das immer wieder hochkommt. Da geht es dann darum, dass ich sage, also ich weiß nicht, ob das Konzept bekannt ist, anstatt dass ich nehme jetzt mal ein Beispiel, einen Drucker verkaufe, vermiete ich den Drucker und rechne den dann nutzungsbasiert ab. Und jetzt hat man das heutige System, dass man sagt, das kann man ja heute auch machen. Ja, das gibt's auch schon, dass ich Drucker eben nur für jede Seite, die ich drucke, dann auch bezahle. Und jetzt ist die Frage, was ist, wenn ich sowohl den Drucker als auch das Geld dann tokenisiere, kann ich dann vielleicht andere Dinge damit tun. Und das ist jetzt für einen normalen Drucker vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber was ist, wenn ich so einen richtig großen Industriedrucker habe, der dann mehrere Millionen kostet, dann kann es zum Beispiel sein, dass ich dann, wenn ich den tokenisiere, dass ich den einfacher vertreiben kann. Ja, dann kann ich den Drucker verkaufen auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ich eben dann diese nutzungsbasierte Abrechnung ein Stück weit besser automatisieren mit Tokens und Blockchain als mit der heutigen Technologie. Aber all das sind erstmal Ideen und genau das ist auch was wir gerade ganz stark bei der DWS machen. Wir gehen da gerade ein, zwei Level tiefer und versuchen wirklich für verschiedene Anwendungsfälle zu verstehen, was und wo genau ist denn da wirklich der Vorteil der Blockchain, weil sehr oft wird da High Level werden da Versprechungen gemacht und wenn man dann mal ein bisschen tiefer eintaucht, merkt man eigentlich, okay, eigentlich kann ich das in der heutigen Welt auch machen und gewinne da erstmal gar nichts mit Blockchain.
Jetzt haben wir eh kurz auch schon erwähnt, das Thema Regulatorik davor, beziehungsweise Regulatorik versus Hemmung gegen Use Cases oder Innovation. Und wie du wahrscheinlich auch besser weißt als wir, beschäftigt sich ja die EU schon seit geraumer Zeit mit dem Thema, sprich MiCA beziehungsweise DAC8. Wie siehst du diesen Regulierungsanstoß und ist dieser eigentlich förderlich oder doch hemmend oder verhindert für die Verbreitung von diesen Kryptowährungen?
Also aus der institutionellen Sicht gesprochen finde ich das sehr förderlich, diese Regulierung, weil es einfach Klarheit schafft. Und wenn man als institutioneller Player an dem Markt teilhaben will, dann braucht man regulatorische Klarheit. Also vorher wäre das nicht möglich gewesen. Um ein Beispiel zu nennen, in MiCA ist dann jetzt eben festgelegt, was so ein Crypto Asset Service Provider erfüllen muss, um dann reguliert zu sein unter dem MiCA. Und das ist dann für eine Bank oder einen Asset Manager dann klar, wenn eben eine Kryptobörse MiCA lizenziert ist oder MiCA reguliert ist und als offiziell als Crypto Asset Service Provider unter MiCA gilt, dann wissen wir, hier sind gewisse Anforderungen erfüllt und dann fühlen wir uns als Bank oder Asset Manager deutlich wohler, mit so jemandem zusammenzuarbeiten. Also das ist schon mal ein riesengroßer Vorteil. Dann MiCA hat ja auch einen riesengroßen Teil, wo es um das Thema Stablecoin oder E-Money Token, Asset Reference Token geht. Und das ist auch extrem hilfreich, dann einfach eine Regulierung rund um das Thema Stablecoins zu haben. Und es gibt da ja mal so die unterschiedlichen Ansätze zwischen USA und Europa. In den USA wird erstmal immer viel, viel mehr laufen gelassen. Deswegen sind die US-Amerikaner normalerweise auch immer dann schneller am Markt mit Lösungen. Und danach, und das sehen wir jetzt ganz stark, ja, gehen die Regulatoren rein und dann müssen eben existierende Geschäftsmodelle auch ganz oft mal über Bord geworfen werden. Und hier in Europa ist es eben so, dass normalerweise sind die Sachen erstmal verboten, bis sie dann eben reguliert sind. Und dann weiß man, was man darf und was man nicht darf. Und da sind wir jetzt mit Mika ein ganzes Stück näher gekommen. Allerdings muss man auch sagen, wenn man auch bei Mika ins Detail geht und sich dann mal im Detail ansieht, was würde es denn jetzt bedeuten, so einen Stablecoin in Europa aufzusetzen, dann kommt, stößt man da auch irgendwann an die Grenzen und das sind noch sehr, sehr viele offene Fragen dann auf einem tiefen Detaillevel.
Jetzt ist halt auch interessant und vor allem auch auf Basis deiner eigenen Kenntnisse, welche Rolle spielen denn die Banken auch im Thema Kryptowährungen beziehungsweise welche Aufgaben müssten sie in Zukunft anstreben, um auch hier am Ball bleiben zu können?
Ich denke, da müssen wir auch wieder die Unterscheidung machen zwischen dem Thema Kryptowährung und dann dem Thema tokenisiertes Geld und tokenisierte Assets. Ich würde sagen, generell spielen Banken da sehr, sehr geringe Rolle gerade über all diese Assetklassen hinweg. Das sind eher, sagen wir mal, Fintechs oder Krypto-Player, gerade jetzt im Kryptowährungsbereich. Jetzt ist die Frage, welche Rolle sollten sie spielen? Wenn wir jetzt uns Kryptowährungen ansehen, das sind ja dezentrale Assets auf Blockchains. Also es gibt da ja keinen Emittenten für Kryptowährungen. Das heißt, Banken können jetzt keine Kryptowährungen emittieren oder sowas, sondern da geht es für Banken dann eher darum zu sagen, ich biete zum Beispiel Verwahrlösungen dafür an oder ich biete Frontends-Apps an, mit denen man dann Kryptowährungen, also Zahlungen abwickeln kann oder wie auch immer, um eben den Kunden den Zugang zu geben. Also das sehe ich so als eine als klassische Rollen für Banken, einfach Zugang zu dieser Asset-Klasse zu geben für die Kunden und dann auch verwahren. Beim Thema tokenisierte Assets und tokenisiertes Geld, also sowas wie ein tokenisierter Bond oder jetzt eben der tokenisierte Euro, da glaube ich, spielen Banken eine deutlich größere Rolle. Also wenn wir uns mal überlegen, wo kommt denn der Euro heute her? Naja, 80%, glaube ich, oder 85% in Europa kommen von Banken. Also die Banken emittieren den Euro heute eigentlich, ja, unser Kontoguthaben. Jetzt ist die Frage, warum sollte sich das auf Blockchain ändern? Also warum sollte das jetzt plötzlich jemand anderes machen? Jetzt haben wir natürlich teilweise Stablecoin-Issuer, die sowas übernehmen könnten. Und das kann ganz gut passieren, dass da die Banken Konkurrenz bekommen. Aber auch Banken werden da noch eine ganz wichtige Rolle spielen in Zukunft und dann eben ihren Euro auf einer Blockchain ausgeben, zum Beispiel. Und genau dasselbe Beispiel funktioniert auch mit Wertpapieren. Ja, Banken geben ja heute auch Wertpapiere aus. Also sind so ein klassischer Issuer, machen sowas wie Lifecycle Management und so weiter und so fort. Und da sehe ich also auch noch eine Rolle von Banken. Es ist eine Fehlannahme, finde ich, zu sagen, nur weil jetzt Dinge auf Blockchain sind, brauche ich keine Intermediäre mehr. Das hört man ja dann ganz oft, dass jetzt plötzlich man niemanden mehr braucht und alles alleine machen kann. Aber wer tokenisiert das Wertpapier denn? Das muss ja irgendwie auf die Blockchain kommen, das geht ja nicht von alleine. Und dann ist halt die Frage, macht das jetzt Fintechs oder machen das klassische Institutionen, die das seit 20, 30, 50 Jahren machen, die da eigentlich Skills haben und denen, die vielleicht auch ein größeres Vertrauen haben als jetzt ein, zwei Jahre altes Fintech. Von daher sehe ich da eine ganz, ganz große und wichtige Rolle noch für Banken.
Aber deswegen sehen wir auch den Trend, dass auch Fintechs ganz einfach solche White-Label-Solutions anbieten, um diese Bridging-Technologie den Banken zu bieten, dass deren Kunden dann eben direkt digitale Assets kaufen können. Ist das auch so ein Schritt, dass man, also ist das der Schritt, dass man das Vertrauen der Banken, die Kunden in den Banken haben, ausnutzt oder dass man da sagt, da hat man einfach einen weiteren Spread an Kunden, die man erreichen kann?
Es ist vermutlich beides, aber du hast es eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Das ist ja auch so diese klassische Zusammenarbeit, die wir in anderen Bereichen auch haben, zwischen jetzt Fintech, Tech-Providern und dann den großen Häusern. Dass natürlich jetzt eine Bank, und ich nehme jetzt mal das Beispiel Kryptoverwahrung, ja, das ist technisch relativ komplex. Bitcoins und Ether und so auf institutioneller Ebene und irgendwie Enterprise Security zu verwahren. Und da gibt es mittlerweile Technologieanbieter, ja, die heißen Fireblocks, Metaco und so weiter. Und das ist so eine klassische Zusammenarbeit jetzt. Das heißt, Banken kaufen sich diese Technologie ein, aber bieten eben vorne raus den Service ihren Kunden an. Das ist so eine klassische Vendoren-Beziehung. Und das funktioniert definitiv im Krypto-Space auch so.
Super. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Thema, CBDCs, und da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen. Aber vielleicht nur ganz kurz, wie siehst das du? Ist das der Versuch, die Kontrolle zu bewahren, oder ist es auch notwendig, um flächendeckend jetzt damit in die Breite gehen zu können mit der digitalen Währung?
Also bei CBDCs immer das Problem, dass wir uns erstmal einigen müssen, was das genau bedeutet und was das ist. Da gibt es ja zwei verschiedene Versionen. Ja, es gibt die Retail- und die Wholesale-CBDC. Die Wholesale-CBDC ist ein bisschen einfacher zu verstehen, was das ist, weil es gibt heute eigentlich schon so eine Art Wholesale-CBDC, nämlich das sind die Zentralbankreserven, also im Endeffekt Zentralbankgeld. Da haben nur Banken Zugriff aktuell, wird im Interbankenmarkt als Settlement-Asset genutzt. Und die Idee einer Wholesale-CBDC ist im Endeffekt zu sagen, diese Reserven repräsentiere ich jetzt auch als ein Token auf der Blockchain, dass ich eben tokenisiertes Zentralbankgeld habe. Allerdings weiterhin nur in diesem Interbankenmarkt. Ja, und die Anwendungsfälle dafür wären zum Beispiel, wenn wir in Zukunft mal Assets tokenisieren und dann eben Assets gegen Geld tauschen wollen, dann ist es, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben gut, wenn das Asset auf der Blockchain ist, dass das Geld auch auf der Blockchain ist. Und heute im Kapitalmarkt werden ja diese ganzen Settlement-Prozesse werden ja auch in Zentralbankgeld gemacht. Und wenn wir das in Zukunft weiterhin machen wollen, dann brauchen wir eben, wenn wir tokenisierte Assets haben, tokenisiertes Zentralbankgeld. Also das ist so dieser Wholesale-CBDC-Use-Case, den verstehe ich auch total und finde ich sinnvoll. Wo ich ein bisschen mehr Probleme mit habe, ist das Thema Retail-CBDC. Und das ist auch ein bisschen komplexer leider, weil da geht es im Endeffekt um so eine Art digitales Bargeld. Das heißt, da geht es jetzt wirklich darum, das Geld von der Zentralbank zu digitalisieren. Und ich sage jetzt bewusst digitalisieren und nicht tokenisieren, weil eigentlich hat eine Retail-CBDC erstmal gar nichts mit einer Blockchain zu tun. Da geht es also in erster Linie nicht darum, dass jetzt Bargeld auf eine Blockchain kommt, sondern da geht es im Endeffekt einfach erstmal darum, dass jeder von uns, also der Endkunde, im Endeffekt ein Konto bei der Zentralbank bekommt und nicht digitales Geld bei der Zentralbank halten kann. Und da stellt sich natürlich dann erstmal die Frage, warum brauche ich das eigentlich? Also was kann ich mit diesem Geld machen, was ich nicht heute auch schon machen kann? Welche Nischen, welche Anwendungsfälle gibt es da? Und da tue ich mich ein bisschen schwerer. Und auch die Vorschläge, die EZB da macht, das sind alles Dinge, die wir heute auch schon tun können eigentlich. Und da ist es definitiv, muss man da ein bisschen besser drüber nachdenken, wo können wir da wirklich einen Mehrwert bringen, anstatt Probleme zu lösen, die wir schon lange gelöst haben.
Mhm. Ja, ich glaube, wie gesagt, da könnten wir noch lange diskutieren. Aber kommen wir zu unserer letzten Frage, zu der spannendsten. Wir haben 2030. Was glaubst du, wie wir da zahlen? Welche Teile der Value Chain wird es da noch geben und welche werden eher verschwinden?
Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage. Ich glaube, da kommt es erstmal drauf an, wo bezahlen. Also reden wir vom Point of Sale, reden wir vom Onlinehandel, reden wir von P2P-Transaktionen, reden wir von Zahlungen auf Krypto-Plattformen im Cross-Border-Bereich. Ich glaube generell, dass so dieser Payment-Mix, den es ja heute auch schon gibt, es gibt ja auch heute schon verschiedene Arten von Geld. Ja, ich habe das Geld bei der Bank, ich habe das im Interbankenmarkt, nutze ich Zentralbankgeld, ich habe sowas wie PayPal, ich habe dann E-Geld und solche Geschichten. Also wir haben heute schon einen Payment-Mix, aber ich glaube, der wird noch vielfältiger werden in Zukunft. Und ich unterscheide einmal zwei Dinge. Das eine ist das Payment-Asset, das heißt, womit zahle ich? Ist das der Euro, der US-Dollar, der Bitcoin oder Ether? Das ist das Payment-Asset. Und das zweite ist die Payment Rail. Also über welchen Kanal geht es? Ist das SEPA, Inst, Tipps, Bargeld, also physisch? Oder ist es eine Blockchain? Ja, also auf der einen Seite haben wir das Asset und dann durch welchen Kanal schicke ich dieses Asset? Und beides wird, glaube ich, vielfältiger in Zukunft. Ja, und wenn wir jetzt mal so die verschiedenen Arten durchgehen, Point of Sale, P2P oder auch klassischer Online-Handel, da glaube ich, zahlen wir in Zukunft weiterhin mit dem Euro und es wird nichts mit der Blockchain zu tun haben. Also ich glaube, so die Dinge, die uns täglich so begleiten, werden 2030 auch noch in den allermeisten Fällen der klassische Euro übers Bankkonto oder über meine Kreditkarte oder über PayPal und so weiter sein. Ich glaube aber auch, dass gleichzeitig diese Blockchain-Ökosysteme größer werden. Ja, und wir haben schon so ein bisschen über DeFi gesprochen. Und im DeFi-Bereich kann ich keinen Euro zum Zahlen benutzen, der bei einer Bank auf einem Konto liegt, sondern da muss ich dann zwangsläufig, weil DeFi auf Blockchain lebt, brauche ich auch das Geld auf einer Blockchain. Und ich glaube, dadurch haben wir einen gewissen Druck, den Euro auf die Blockchain zu bringen. Und ich glaube, das wird eine Lösung sein, dann zu sagen, auch in diesen Blockchain-Ökosystemen zahle ich weiter mit dem Euro. Das heißt, mein Payment-Asset ist dasselbe, aber die Rail ist jetzt eben eine Blockchain. Das heißt, der Kanal, durch das das gezahlt wird, ist jetzt eine Blockchain. Und die zweite Sache, die ich glaube, die passieren wird im Blockchain-Ökosystem, ist, dass eben zusätzlich zum Euro, und das sehen wir heute ganz stark, eben plötzlich auch neue Payment-Assets auftauchen. Zum Beispiel im Bereich DeFi ist heute eigentlich Ether, also diese native Währung der Ethereum-Blockchain, ist eigentlich das Hauptzahlungsmittel in der Ethereum-DeFi-Welt. Und das kann ich mir auch in Zukunft vorstellen, dass das weiter gemacht wird.
Super, somit sind wir am Ende angekommen. Alex, herzlichen Dank für deine Zeit und allen Hörern herzlichen Dank fürs Zuhören.
Wir freuen uns auf euer Feedback, um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at.